Das heißt, du bist also richtig, richtig gut in deinem Job, kriegst jetzt diese Position, sollst jetzt ein Team führen. Wie weit hast du dich schon mit dir selbst reflektiert? Wie weit hast du schon versucht rauszufinden, was bist du überhaupt für ein Typ? Wie funktionierst du eigentlich? Was triggert dich? Was magst du nicht? Also teilweise ganz simple Sachen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, mit dem wir anfangen.
Wenn wir im Digital Marketing Karriere machen wollen, dann steht für viele auf der Agenda, Führungskraft zu werden. Aber Führungskraft wird man ja nicht einfach nur, weil man plötzlich den Titel einer Führungskraft hat. Da gehört so viel mehr dazu. Und was dazu gehört und wie man tatsächlich nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag zu einer Führungskraft wird, darüber sprechen wir heute. Wer ist denn jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, Sarah Jasmin Hennessen. Und heute mit mir hier ist der Christoph Rück, weil der Patrick leider heute nicht dabei sein kann. Lieber Christoph, ich freue mich mega, dass du dabei bist und heute mit mir zusammen mit unserem Gast über Führungsstil, Führungskraft sprichst.
Ja, ich sag mal ganz viel Patrick, moin moin. Obwohl ich ja eigentlich hier eher in Süddeutschland sitze, erstmal gute Besserung an Patrick. Und sehr spannendes Thema heute. Und wir haben einen super interessanten Gast, der auch bei uns bei der 121 Watt Trainer ist, genau für das Thema Führen. Und er ist Co-Founder von Path to Impact und hat ganz, ganz viel Führungserfahrung, unter anderem auch bei Amazon sammeln können. Ich bitte hier auf die Bühne den Thomas. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, was du so machst und wie dein Werdegang bisher so war.
Ja, hallo ihr zwei. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und freue mich genauso, dass ich hier heute hier bei euch sprechen darf. Ja, ganz kurz zu mir. Also ich bin 1970 geboren. Da gab es noch keine Mobiltelefone. Ich weiß nicht, wer hier zuhört, ob sich das jemand vorstellen kann. Meine Oma hatte eine Wählscheibe und eine Schnur am Telefon. Das war die Kommunikation von damals über die Entfernung. Ja, seitdem ist viel passiert. Ich bin im schönen Wesel geboren am Niederrhein, bin seit vielen, vielen Jahren aber begeisterter Burscheider. Das ist in der Nähe von Köln. Ich lebe hier mit meiner Familie, bin auch schon fast 30 Jahre verheiratet, habe zwei Kinder. Eine Tochter, die studiert in Köln Psychologie und einen Sohn, der hat Cybersecurity studiert. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was das über mich aussagt. Das lasse ich zur freien Interpretation. Ja, nach dem Studium Volkswirtschaftslehre habe ich viele Jahre erst als IT-Manager gearbeitet. Dann bin ich 2011 zu Amazon gegangen, wie du gerade schon gesagt hast, Christoph, und habe da 6 Jahre durchgezogen. Dann war ich noch ein paar anderen Stationen. MyDeals mögen die einen oder anderen hier kennen. Yellow sagt wahrscheinlich auch jedem noch was, der Energieversorger. Und zum Schluss dann bei der EU noch ein kurzer Abschnitt gemacht. Und jetzt bin ich seit 2022 selbstständig als Trainer, Coach, Berater, gibt es viele Begriffe für. Und quasi der dritte Abschnitt meiner beruflichen Karriere. Und freue mich, dass ich das gemacht habe, weil irgendwann habe ich festgestellt, dass die Zahlen zwar mich immer noch anmachen und ich immer noch Spaß dran habe, aber die Menschen, die faszinieren mich einfach noch mehr als die Performance. Und deshalb bin ich heute hier.
Das war jetzt irgendwie so eine super schöne Überleitung. Die Menschen faszinieren dich noch mehr. Jetzt gehen wir mal gleich rein in die Praxis. Ich habe jetzt meine Beförderung bekommen. Ich bin Führungskraft erstmalig in meiner Karriere. Und wie wir gerade ja schon gehört haben in der Anmoderation, nur weil es auf dem Papier steht, bin ich noch lange nicht Führungskraft. Jetzt bin ich aber in der glücklichen Situation, dass meinem Unternehmen das bewusst ist. Und das holt dich mit dazu, lieber Thomas. Mein Unternehmen holt dich mit dazu und du sollst mich jetzt dabei unterstützen, Führungskraft zu werden, tatsächlich auch. Was sind denn so die ersten Schritte, die man als Neuführungskraft im Idealfall gehen sollte, damit das auch für alle angenehm wird, damit auch ich nicht überfordert bin und mein zukünftiges Team sich dann auch bei mir gut aufgehoben fühlt?
Ja, die Antwort mag dich vielleicht verwundern, aber wir fangen immer an bei leading myself. Ganz oft ist es in den Firmen so, warum bist du Führungskraft? Weil du unheimlich gut bist in deinem Job. Selten werden die Menschen Führungskräfte, kommt auch vor, aber leider viel zu selten, die wirklich gut sind im Menschenführen. Mhm. Das heißt, du bist also richtig, richtig gut in deinem Job, kriegst jetzt diese Position, sollst jetzt ein Team führen. Wie weit hast du dich schon mit dir selbst reflektiert? Wie weit hast du schon versucht rauszufinden, was bist du überhaupt für ein Typ? Wie funktionierst du eigentlich? Was triggert dich? Was magst du nicht? Also teilweise ganz simple Sachen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, mit dem wir anfangen.
Du hast von Führungstypen, habe ich was gehört. Ich habe mir natürlich deine Agenda angeschaut, deine Seminaragenda, und da steht was drin zum Thema Führungstyp. Was für ein Führungstyp bin ich eigentlich? Hol uns doch mal ab. Jetzt frage ich einfach, ja Mensch, Thomas, ich kenne mich doch. Wieso muss ich denn wissen, was ich für ein Führungstyp bin und was gibt es da überhaupt für welche?
Ja, es gibt viele verschiedene Modelle. Also wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, werden DISC schon mal gehört haben. Wir arbeiten gerne mit dem Archetypenmodell. Letztendlich ist es immer wieder ein Versuch der vielen Philosophen und Psychologen da draußen, den Mensch irgendwie zu beschreiben, ihn abzugrenzen, irgendwie klarzumachen, wer gehört in welchen Topf. So funktionieren wir einfach. Und wenn du jetzt das DISC-Modell zum Beispiel anguckst, wahrscheinlich eines der bekanntesten, da gibt's den dominanten Typ, da gibt's den strukturierten Typ. Und das ist wichtig für sich zu verstehen, wer ich bin, weil in der Kombination mit meinem Gegenüber oder auch in der Kombination im Team hat das immer wieder Potenzial. Potenzial für großartige Performance, aber auch Konfliktpotenzial. Und das ist leider das, womit wir uns wahrscheinlich häufiger beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn wir neue Führungskräfte sind, nicht sicher sind, vielleicht nicht ganz klar sind auch, wo wollen wir hin, wer sind wir, warum machen wir das eigentlich hier? Und da ist es wichtig, dass du dir erstmal darüber Gedanken machst. Gibt es viele Tests, kann man online machen. Gibt es in Kurz- und in Langform. Aber wichtig ist, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Hast du für uns ein paar Links, die wir in die Shownotes packen können? Oder sagst du, wir können da Tests online machen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall einiges. Das Freie ist wunderbar. Natürlich immer ein bisschen dünn. Aber schau mal, vielleicht je nachdem, in welchem Konzern oder in welcher Firma du arbeitest, da gibt es normalerweise immer ein Learning and Development Department. Da kann man sich selber mal informieren und sollte idealerweise auch von dort schon irgendwas gekommen sein. Weil das ist der Startpunkt für alles.
DISC habe ich einmal kennengelernt. Ich habe also bei Bertelsmann angefangen und da hatten wir also sehr, sehr spannende Führungskräftetrainings. Und da gab es dann so ein Thema, wo wir im Vorgang gebeten wurden, genauso einen Online-Test auszufüllen, ohne dass uns gesagt wurde, für was das eigentlich dienlich ist. Und dann hatten wir eine Sessions, wo wir in 8 Gruppen aufgeteilt wurden, oder vielleicht waren es auch nur 6, ich weiß es nicht mehr so genau, liegt schon ein bisschen zurück. Und alle hatten die gleiche Aufgabe, aber das wussten wir nicht. Und die Aufgabe lautete, es ist 2 Monate vor Urlaubsbeginn, was machst du? Ich war in einer Gruppe, wir waren uns innerhalb von 10 Sekunden fertig, wir geben ein leeres Blatt ab. Wir machen nichts, weil wir wüssten zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, wohin es geht. Und eine andere Gruppe war, da hat die Arbeitszeit nicht ausgereicht, weil sie sozusagen die To-Do-Liste nicht fertig bekommen haben. Und also es wurden die gleichen Typen mit derselben Aufgabe quasi konfrontiert. Das war hochspannend und echt augenöffnend. Aber guck mal, ich würde wahnsinnig gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, du bist jahrelang in der Branche gewesen. Du warst auch, wenn ich das richtig noch mich erinnere, auch bei Johnson Controls, also eher sozusagen an Old Economy Unternehmen, bist dann in die New Economy gegangen. Wie war denn das, als du Führungskraft geworden bist? Bist du da strukturiert reingeraten in diese Situation oder eher sozusagen überhastet? Und was waren denn deine Hauptherausforderungen und was führt jetzt oder welche Auswirkungen hat das jetzt in dem Thema, wenn du coachst oder bei uns Seminare gibst?
Mhm. Ja, also meine erste Führungsaufgaben waren so, wie ich sie gerade beschrieben hatte. Ich war gut in meinem Job. Es gab irgendwo so ein paar unzuordnbare Menschen, die sowas Ähnliches gemacht haben. Dann hat man das irgendwie so versucht zu strukturieren. So kam ich zu meinen ersten Mitarbeitern, auch völlig ohne Training, ohne irgendwas. Über die Jahre habe ich auch so ein paar Tests gemacht. Ich habe auch an verschiedenen Programmen teilgenommen bei Johnson Controls, die da aufgesetzt worden sind. Da kam schon ein bisschen was an Wissen und auch Selbstverständnis dabei rüber. Aber mein Aha-Erlebnis hatte ich, da habe ich schon, ich glaube, fast 20 Menschen geführt bei Amazon. Und ich habe eine Bewertung bekommen, die war sehr außergewöhnlich, weil ich habe ein Excellent gekriegt für meine Leistung mit dem Team. Aber eine less than full performance, also ein dickes Minus, für wie ich das mit dem Team gemacht habe.
Ego.
Ja, vor allen Dingen ist das in der Kultur, in der ich damals unterwegs war, so in dieser Struktur, war das gar nicht so lustig tatsächlich, weil die sehr ernst mit dem Thema umgegangen sind, Wellbeing der Mitarbeiter. Das fand keiner cool, dass die gesagt haben, der Verstieg ist ein Bulldozer, der pusht uns hier zur Performance. Und das war so mein Aha-Erlebnis. Ich durfte damals selber mit einer sehr, sehr guten Coachin arbeiten. Und die hat mir tatsächlich so ein paar Hausaufgaben gegeben, wie wir das nämlich in unseren Trainings auch immer gerne machen. Und eine von denen lautete, setz dich eine Stunde in der Mittagspause zu deinen Mitarbeitern und sprich nicht über die Arbeit.
Mhm.
hört sich easy, cool, war keine Arbeit.
Mhm.
Nee, wenn du so getrieben bist in der Performance, dann fällt dir das so unglaublich schwer. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ne? Also über was rede ich denn da überhaupt mit denen? Und daraus haben sich natürlich noch viele andere Themen ergeben. Und das war so mein persönliches Aha-Erlebnis, Christoph, wenn du mich fragst, wo ich gefühlt vom Manager, der so pusht, zur Führungskraft geworden bin und mich mit den Menschen intensiv beschäftigt hat. Radical Candor war zu der Zeit schon heiß, ist es heute immer noch, finde ich, absolut der richtige Ansatz. Und der hat mir dann zusätzlich noch geholfen, mit den Leuten in ganz anderen Kontakt zu kommen. Ein Jahr später waren die Tränen riesig oder anderthalb Jahre später waren die Tränen auf beiden Seiten riesig, als ich dann Amazon verlassen habe, weil ich es tatsächlich geschafft habe, das zu drehen. Und das war so mein persönliches Erlebnis.
Ich finde das sehr schön, was die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die schließt nämlich genau den Kreis zu dem, wie wir vorhin angefangen haben, zu sagen, schau erst mal dich selber an, weil man hört ja sehr viel Selbsterkenntnis aus dem rausgehört, was du gerade erzählt hast, die zwar durch einen Spiegel kam, den man dir vorgehalten hat, aber den Spiegel hast du verwandelt und hast dich nicht beleidigt ins Eck gesetzt und gesagt, ihr seid alle blöd, sondern zu sagen, okay, pass auf, wir arbeiten an dem Thema. Und das finde ich sehr, sehr schön, sich selbst als Führungstyp zu analysieren und sich selbst zu hinterfragen und eben auch den Umgang. Jetzt meine Frage, gibt es für jeden Führungstypen einen Typ Mitarbeitenden, die gut funktionieren, oder musst du als Führungstyp oder als Führungsperson der richtige Führungstyp für im Prinzip alle Typen von Mitarbeitenden sein? Was ist so das Ziel?
Also das muss das Ziel sein, weil du hast, wenn du dir diese Diskursstruktur, um das einfach nur mal weiterzuführen, wenn du dir nimmst, wirst du je nach Charakter, ist es eine Verteilung, eine Wahrscheinlichkeit, dass mit entsprechender Fähigkeit auch ein entsprechender Typus rumkommt. Also zum Beispiel der dominante Typ, den wirst du auch mal bei einem Grafiker finden, bei einem Designer, aber eher selten. eher selten. Das mit der Struktur, meistens bei den Künstlern auch ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn du jetzt so in diese Performance-Marketing-Welt einsteigst, hast du relativ viel Struktur, du hast viel Dominanz, du hast nämlich sehr viele Rechenkünstler und Performance-Künstler dabei und deshalb brauchst du für dein Team einfach immer alles. Aber wenn du diese Selbsterkenntnis hast, fällt es dir halt leichter zu verstehen, was dich triggert an den anderen, weil eine oder zwei von den Typen, die werden dich triggern. Wenn du eher ein Chaot bist und jemand sagt die ganze Zeit, komm pünktlich zum Meeting und sei bitte strukturiert, dann fällt dir das schwer und dann geht dir das auf die Nerven. Wenn du aber verstehst, warum der andere das macht, ist der Schmerz schon halb so groß. Und das ist es eigentlich, worum es bei diesem Leading Myself in erster Linie geht. Und wenn du dann noch verstehst, wie die untereinander am besten zusammenarbeiten, also wo es Struktur braucht, wo es Chaos braucht, wo es Dominanz braucht und wo es aber auch eben Freiheiten braucht, dann, das sind die Grundvoraussetzungen, ein High-Performing-Team aufzustellen. Ohne das wirst du, glaube ich, immer Schwierigkeiten haben.
Wie viel, weil wir sind ja immer noch, du trainierst mich ja immer noch in meiner neuen Rolle als Führungskraft. Jetzt haben wir sehr viel mit mir als Person gearbeitet und haben vielleicht auch mal so mein Team schon mal so die ersten Charaktere unter die Lupe genommen. Und jetzt merke ich schon Fortschritte. Du hast uns ja gerade auch beschrieben aus deiner eigenen Erfahrung, wie schnell man dann auch in diese Rolle reinwächst. Jetzt sind ein paar Wochen, Monate ins Land gestrichen. Wie geht's weiter? Also ist es ein reines einander erkennen und einander verstehen oder was gehört noch dazu, um eine gute Führungskraft zu sein?
Ja, ich gehe einen Schritt zurück und das ist vielleicht im ersten Moment, fühlt sich das komisch an, dahin zu gehen. Aber das Erste, was du brauchst, ist Zeit. Und Zeit hat keiner von uns jemals zu viel, sondern immer nur zu wenig. Egal, worum es geht, ob privat, beruflich, wie auch immer, es ist immer zu wenig Zeit. Und wenn du dir diese Freiräume nicht schaffst, Zeit für deine eigene persönliche Entwicklung zu nehmen, wie soll die passieren? Ja, über die Jahre, ja, das kann eine Taktik sein, wird aber eher schmerzhaft und sicherlich uneffizient sein. Und deshalb brauchst du erstmal Zeit. Und dafür machen wir zum Beispiel in unseren Seminaren immer den Kalenderkiller als allererstes. Und der Kalenderkiller, du hast Studien noch und nöcher, kannst du gucken, 30, manche sagen sogar 40 Stunden im Monat sind verschwendet in Meetings. das Meeting in den meisten Fällen irgendwie irgendeine Anstrengung, irgendeine Unterbrechung der Arbeit, irgendwas anderes hervorrufen, ist klar. Aber bei manchen, ne, da musst du einfach da sein. Und die Kalenderkiller-Methode bedient sich einfach der Eisenhower-Matrix. Also sprich, was ist wirklich wichtig und wo leistest du wirklich einen Beitrag? Ne, das ist ein Quadrat, das kannst du einfach aufmalen, da packst du deine Meetings rein. Und dann wirst du sehr schnell merken als Führungskraft, dass du plötzlich in Meetings drin bist, wo dein Beitrag klein ist oder dass du noch irgendwelche Altlasten mit dir rumfährst. Und wenn du das konsequent alles ausputzt und aufräumst, dann schaffst du dir 30 Stunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, das ist fast eine ganze Woche Arbeitszeit, um an deiner Entwicklung zu arbeiten. Da geht's dann richtig los, da kannst du dann nicht nur an Seminaren teilnehmen, was uns natürlich freut, aber du kannst vor allen Dingen mit dir selber nochmal ins Gericht gehen und gucken, was ist denn hier los, was kann ich noch tun, um mein Team noch besser aufzustellen.
Thomas, jetzt Stichwort sozusagen viele Meetings, das habe ich auch erlebt, witzigerweise eher so, also auch sehr ineffiziente Meetings in sehr traditionellen Unternehmen.
Ja.
Und wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, hast du ja beides erlebt. Also sozusagen eher junge Unternehmen, die sozusagen wie MyDeals oder sowas, die vermutlich sehr, sehr anders ticken, wo du wahrscheinlich auch viel jüngere Menschen geführt hast.
Ja.
Im Vergleich sozusagen zu den traditionellen Unternehmen mit vielleicht eher sozusagen Menschen, die schon sehr lange im Beruf sind. Wenn ich jetzt Führungskraft werde und so dann oder in eine solche Situation reinkomme, muss ich dann auch anders mich drauf einstellen in dem, was ich tue, also auf den Typ Menschen, den ich dort habe, also ganz abseits von DISC, der ist eher jung, der ist eher sozusagen schon berufserfahren und lange im Job?
Ja, also tatsächlich, ich würde weniger, also bei guten Meetings geht es meiner Ansicht nach weniger jetzt um die Struktur der Teilnehmer, also sowohl Alter als auch Wissen oder so, sondern es geht eben darum, ein gutes Meeting zu machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel in einem Seminar, haben wir darüber gesprochen, wie ein gutes Sync-Meeting abläuft. Ne, du hast dein Team, du willst dich einmal die Woche mit denen zusammensetzen, nehmen wir an, du hast eine Stunde. Naja, idealerweise ist dieses ganze Ankommen, Welcome nicht länger als 5 Minuten. Da war die Frage von einer Teilnehmerin, Thomas, die Leute kommen und dann fängt einer an zu erzählen vom Urlaub, vom Dings, vom Tralala. Und dann sind wir plötzlich schon eine Viertelstunde in dem Meeting und keiner will so richtig in die Arbeit kommen, weil du hast ja gerade so schön, ne? Jetzt, wenn du als Führungskraft da nicht klar bist in dir selber, dass es deine Aufgabe ist, das zu leiten, dieses Meeting und dafür zu sorgen, dass es strukturiert abläuft, dann lässt du es laufen. Wenn du aber klar machst, Leute, 5 Minuten, jetzt müssen wir bitte loslegen, dann ist das schon eine ganz andere, da kommt schon ein ganz anderes Feeling in dem Meeting auf, weil es klar ist, warum wir hier sind. Idealerweise gibt es eine Agenda etc. pp. Du hast vielleicht auch Routinen. Du hast gerade Amazon angesprochen. Bei Amazon war Routine alles. Bei Routine hat Fehler vermieden, Routine war alles. Das heißt, die Meetings sind jede Woche gleich abgelaufen. Du bist reingekommen, es gab einen Moderator, es gibt ein Deck, da stehen die Zahlen drauf, dann fängst du auf Seite 1 an und wenn du bei Seite 60 bist, bist du fertig. Ne? Und das ist jede Woche dasselbe, 52 Mal. Das sage ich auch jedem CEO oder Führungskraft, die ich trainiere, du nimmst so 52 Mal im Jahr das Lenkrad für dein Team in die Hand und steuerst das. Und diese feine Unterscheidung, bin ich hier, um Leuten einen Wohlfühlfaktor zu geben, dass sie sich eine Viertelstunde unterhalten können, was jede Kaffeeküche oder jedes digitale Kaffeetreffen auch machen könnte? Oder ist meine Aufgabe eigentlich, ein Team zusammenzubringen, zu führen und für Effizienz und Klarheit zu sorgen? Das ist nochmal dieses Leading Myself, weißt du? Und da ist, glaube ich, gute Meetings zu strukturieren, ist dann wieder egal. Habe ich schon mit Leuten gemacht, die waren 60 und fanden das geil, dass sie nur eine halbe Stunde brauchten und nicht anderthalb Stunden irgendwie zugelabert wurden. Genauso wie mit jungen Menschen.
Und wenn du das Ganze jetzt ein bisschen breiter nochmal definierst und dir anschaust, wie muss ich eigentlich solche Menschen führen? Also ganz abseits von Meetings, also gibt es da Unterschiede?
Also es gibt halt, du wirst, also guter Test für jemanden, du hast jetzt gerade dein Team, ne? Sarah, du hast jetzt gerade dein Team. Guter Test ist, du lädst ohne Agenda zum One-on-One. Das ist eigentlich schon fast ein Disk-Test, den du da machst. Okay. Genau wie der Christoph gerade gesagt hat. Da kommt jemand, der hat eine lange Liste und sagt, Sarah, pass mal auf, wir fangen direkt an, ich habe Punkt 1. Und dann kommt der nächste Mitarbeiter und sagt, Sarah, war aber letztes Wochenende, weißt du, ich muss mal kurz hier. Oder geht schon eher toxisch, Sarah, ich muss mal über Dings sprechen, weil die hat mich gerade total genervt. da wirst du schon, also das ist schon da, wo es anfängt. Und da wirst du merken, dass jeder von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen etwas anderes braucht.
Mhm.
Und wenn du in dir ruhst, wenn du klar bist, dann kannst du das erkennen und dann kannst du das steuern, wie viel du davon reingibst. Weil manches von dem Verhalten ist gewünscht und manches ist auch ungewünscht. Und das ungewünschte Verhalten musst du natürlich so weit wie möglich blockieren und abgewöhnen. Und das gute Verhalten willst du natürlich weiter fördern. Und da ist jeder, also meine Erfahrung, ich habe früher sehr viel in der Gruppe, also auch im Meeting, habe ich alle irgendwie versucht, gleich zu behandeln. So diese Idee, keiner soll bevorzugt werden, alle sollen die gleiche Zeit bekommen. Irgendwie so, das war so eine ganze lange Zeit lang mein Ding. Und das hat eben dazu geführt, dass sich keiner irgendwie richtig abgeholt gefühlt hat. Und das machst du auch im Meeting. Eine Frage, Klassiker. Soll ich jemanden loben im Meeting oder muss ich immer das ganze Team loben? Ja, nee. Wenn der eine oder die einen super Job gemacht hat, dann sag das bitte. Ja, sag das bitte. Und du wirst auch merken, dass manche Menschen werden verlegen. Die mögen das vielleicht sogar gar nicht. Da wirst du schnell merken, oh, das war jetzt nicht so gut. Mhm. Du machst es einmal und nie wieder. Umgekehrt gibt's Leute, die brauchen das Cora Publikum. Denen hilft das im One-on-One gar nichts, wenn du die toll findest. Die wollen das nur Cora Publikum haben. Und das ist immer, je aufmerksamer du bist für die anderen, desto schneller wirst du merken, was brauchen die eigentlich. Und da braucht's eher Zeit und Intuition als massives Training oder klare Hardcore-Methoden-Tools.
Mhm. Ich finde es sehr schön, dieses immer wieder sozusagen schau, was der braucht. Das ist, wir kriegen Strategien an die Hand, wie wir das besser erkennen und wie wir vielleicht auf Dinge reagieren, auf die wir erkennen, aber nicht so eine Blaupause. In jedem Team funktioniert das genau so und dann ist maximaler Output. Vielleicht hast du aber doch so Blaupausen, zum Beispiel für so kritische Situationen. Kritische Situationen sind ja für manche zum Beispiel das Thema Jahresgespräch, wo es so eine Rückschau gibt, was lief gut und eine Vorausschau gibt, was planen wir, was wird erwartet vielleicht auch im nächsten Jahr, was ja häufig auch dann nochmal monetär incentiviert ist, sprich Bonus. Bonus fürs letzte Jahr, Bonus fürs nächste Jahr. Da, glaube ich, kommt sehr schnell zu Reibereien. Und wenn wir jetzt beim Thema Blaupause sind, was kannst du uns da mitgeben? Ich bin jetzt schon ja Führungskraft und jetzt stehen die Jahresgespräche an. Was gibst du mir mit? Was machen wir? Arbeiten du nicht vorher im Training aus, was ich mitnehme ins Gespräch?
Ja, also sehr universal, immer anwendbar, sowohl im Positiven als auch im Negativen, ist die Formel, dass du 3-Schritte-Formel quasi. Das Erste, was du machst, du schilderst eine Beobachtung. Ja, also du schilderst möglichst anschaulich. Also es war zum Beispiel bei Amazon sehr, sehr wichtig, dass du immer klare Beispiele, sehr deutliche Beispiele gewählt hast, sowohl im Hiring als auch in Jahresgesprächen. Auf dieser Beobachtung basierst du das Thema Wirkung. Also ich habe beobachtet, Sarah, dass du im letzten Meeting die Zahlen nicht vorbereitet hast. Okay. Wirkung war, wir konnten kein effizientes Meeting durchführen. Wir wussten nicht genau, wo wir stehen in der Performance. Und mein Wunsch an dich, das ist dann der dritte Step, ist, ich möchte gerne, dass du ab jetzt in den Meetings bitte den Report vorbereitet hast. Das ist eine Feedback-Formel, die kannst du in jedem Kontext, wenn du das einmal trainiert hast, kannst du die in jedem Kontext anwenden. So, und auch positiv natürlich auch. Ey, ich habe da gesehen, da hast du deiner Kollegin geholfen. Super Job, die war total happy, die kam zu mir und hat gesagt, sie hätte es nicht ohne dich geschafft. Boah, da kriegen wir direkt Gänsehaut, wenn wir das hören. Okay. Ja. Mhm. Und mein Wunsch ist, mach weiter so, ja, gerne mehr davon. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Verhalten fördern und möglichst einschränken. Und Jahresgespräche ist für mich immer insofern ein schwieriges Thema gewesen, weil du sehr oft abhängig bist von dem Zielsystem und dem Zielerreichungssystem, was du in deiner Firma hast. Wenn du OKRs genutzt werden, dann hast du schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Wenn es andere KPIs sind, an denen deine Performance gemessen wird, dann hast du da auch eine sehr gute Grundlage. Schwierig ist es natürlich, und da musst du dir selbst was basteln, wenn es das alles so nicht gibt oder das nicht ausreicht, um jemandem die Performance klarzumachen. Auch hier finde ich wieder wichtig, du eröffnest das Gespräch und lässt den anderen kommen. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Jeder hat eine eigene Wahrnehmung. Selbst wir drei hier haben jetzt, Patrick ist zu Hause und hört zu, wir drei haben eine unterschiedliche Wahrnehmung von diesem Podcast jetzt gerade. Jeder von uns hat seine eigene Wirklichkeitskonstruktion und so ist es da auch. Also, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du deine Performance wahrgenommen? Wo würdest du ansetzen, wenn du was zu verbessern hättest? Und mit solchen Fragen kriegst du relativ schnell raus, ist die Diskrepanz wirklich so groß? Oder hat der andere schon eine Ahnung, dass vielleicht letztes Jahr nicht so sein bestes Jahr war und dass vielleicht der Bonus dieses Jahr deshalb auch ein ganz klein bisschen schmäler ausfällt oder vielleicht sogar gar nicht? Oder ist da ein Riesen-Ego, Mega-Performance, ich habe voll abgeliefert und das musst du irgendwie korrigieren?
Mhm.
Und es kommt immer wieder auf dasselbe zurück. Gib dem anderen Zeit, nimm den wahr und schau, wie der sich gerade positioniert. Und von da aus hast du eine Strategie, hoffentlich im Vorfeld vorbereitet, weil du hast ja jetzt viel Zeit, dass du nicht mehr in diesen Meetings verbringst. Hast du hoffentlich Zeit gehabt, dieses One-on-One super vorzubereiten, ja? Oder dieses Jahresgespräch super vorzubereiten?
Jetzt haben Thomas und ich, du und ich haben jetzt ausgearbeitet, ich habe da eine Person, mit der funktioniert das schon relativ lang, eher holprig, aber die ist bekannt dafür, ein Wahnsinns-Ego zu haben. Und von der gehe ich davon aus, wenn ich mit der im One-on-One sitze, dass die sagt, mega Performance, ich habe quasi 1A-Bonus verdient, weil ich war großartig. Und ich weiß aber schon in der Vorbereitung aufs Jahresgespräch, dass mein Feedback anders aussehen wird. Das ist ja jetzt so hundertprozentiges Konfliktpotenzial. Komplett unterschiedliche Wahrnehmung. Wie gehe ich damit um?
Also auch hier, Vorbereitung ist erstmal alles. Sowohl inhaltliche Vorbereitung als auch die emotionale Vorbereitung. Du hast es jetzt schon sehr schön beschrieben, ne? Da kriegt man schon Magenschmerzen, wenn man nur zuhört, wenn du die Situation so beschreibst. Und da gilt es sich halt eben selber darauf vorzubereiten. Weil, wie will ich hier am Ende rausgehen? Weil ich kann das nicht kontrollieren, was du mitnimmst, Sarah. Ja, wenn ich mit dir dieses Gespräch habe, ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann dir nur meine Position aus der Ich-Perspektive und auch als Ich-Botschaft immer klar mitgeben. Das zum Beispiel diese Situation wurde bei Amazon komplett entschärft, weil dort gab es immer 360-Grad-Feedback. Eine Möglichkeit, ein möglicher Hack ist, dir das Feedback von anderen zu holen. Also wie hat diese Person aus den Augen anderer performt? Und anonym ist meistens das Mittel der Wahl. Je nach Kultur kann das auch mit Namen sein. Gibst du diese Beispiele? Ich habe mit verschiedenen Personen gesprochen und ich habe diese Situation mehrmals gehört. Ich habe diese Situation mehrmals gehört und das hat diese Wirkung gehabt und ich habe diesen Wunsch an dich. Ob du den dann umsetzt oder nicht, ob du rausgehst oder nicht, das ist immer schwer zu sagen. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin, die hatte eine sehr lange Zeit eine sehr gute Performance, ist dann aber aus verschiedenen Gründen, wie sagt man, abgerutscht quasi. Also es war schon wirklich im Teamumfeld auch bedenklich. Und ich musste ihr dann nachher tatsächlich sie auf die Performance Improvement Liste setzen. Und in diesem Meeting habe ich wirklich alles getan. Ich habe 2 Jahre mit der zusammengearbeitet. Wir waren eng, wie man halt eng sein kann. Die hat Tränen in den Augen gekriegt. Die hat das nicht akzeptiert. Die hat das überhaupt nicht eingesehen. Sie hat das gar nicht verstanden. Sie hat es einfach nicht verstanden. Und ich konnte es auch nicht besser transportieren. Und ein halbes Jahr später hat sie gekündigt. Trotz mehrfacher Gespräche. Es ist dann auch, manchmal kannst du es dann einfach auch nicht kontrollieren. Ist auch eine wichtige Erkenntnis.
Thomas, ich würde gerne nochmal sozusagen einen Blick auch noch in die andere Perspektive lenken. Du wirst ja typischerweise Führungskraft in einer Sandwich-Position. Das heißt, du wirst wieder sozusagen, hast ja wieder einen Chef oder eine Chefin, an die du dann berichtest. Und ich habe das teilweise zumindest als extrem schwierig empfunden, so irgendwie komplett im Nirvana da teilweise gesessen, wo ich gesagt habe, sorry, also hier gibt's einen Chef, der fordert das, und musste ein Stück weit auch Dinge vertreten, wo ich dann selber dann auch nicht so hundertprozentig dahinter stand. Wie geht man mit solchen Situationen um, in deinen Augen?
Ja, absolut. Also klar, das ist die andere Seite, wenn du dann jetzt, wie sagt man, so nach oben schaust, im Organigramm zumindest mal, ist das sicherlich eine wichtige Frage. Also mein persönlicher Werdegang war da geprägt von den unterschiedlichsten Führungsstilen, Führungstypen, die ich da gehabt habe. Ich habe mir da ein bisschen was abgucken können, insofern, als dass ich es wichtig finde, auch den anderen da wieder in den Blick zu nehmen. Also obwohl das dein Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist, den trotzdem oder sie in den Blick zu nehmen und zu sagen, okay, unter welchen Zwängen stehst du jetzt vielleicht auch gerade? Ja, wo kommt das her, was du jetzt gerade willst? Kommt das von dir Weil dann habe ich eine Diskussionsgrundlage, dann kann ich versuchen, mit dir darüber zu sprechen. Kommt das auch von ganz woanders? Weil wahrscheinlich ist das auch jemand, der in der Sandwich-Position sitzt, der hat nur noch mehr Teams und noch mehr Verantwortung. Das heißt, wo kommt das alles her? Und darauf dann basierend kann ich unterscheiden, gibt es da eine Diskussionsgrundlage über die Themen, wie du sie gerade angesprochen hast, also gerade so schwierige Themen, oder ist das einfach Order dem Mufti weitergereicht und ich muss es umsetzen? Meine Erfahrung ist, dass je deutlicher und klarer du deine eigene Zwangssituation mit dem Team machst, also so hat es für mich funktioniert, desto besser wurde das. Als die verstanden haben, dass viel oder ein großer Teil von dem Druck, den ich weitergegeben habe als Bulldozer, dass der nicht von mir kam, sondern von jemand anders oder von woanders, besser gesagt, wurde alles etwas leichter für uns alle zusammen. Und da ist Kommunikation, Aussprache, Klarheit, das ist eigentlich mein Lieblingswort in dem ganzen Zusammenhang, hilft dir da unheimlich weiter. Und du wirst erstaunt sein, selbst bei Menschen, wo du vielleicht immer so ein Störgefühl hast, wo du nicht weißt, ha, vertraue ich dem wirklich? Ja, du hast immer jemanden in deinem Team, wo du sagst, ha, das klappt nicht so ganz, das ist nicht so eine enge Beziehung, das ist so, warum auch immer. Und selbst von da können manchmal Impulse kommen, die dich richtig abholen, die dich mehr bewegen als von deinen Buddies und deinen Pausenkollegen, weil die einfach nochmal eine ganz andere Sicht auf dich haben und auf die Dinge. Und das ist meine Erfahrung. Klarheit, Offenheit.
Thomas, mich würde zum Abschluss noch eine Frage interessieren. Und zwar gibt es ja, also wir haben ja gerade gesagt, die meisten werden irgendwie Führungskraft, weil sie fachlich extrem gut performen. Und jetzt gibt es ja so Ansätze zu sagen, man trennt disziplinarische Führung und fachliche Führung. Also dass jemand sozusagen fachlich den Hut auf hat und der andere hat, was Personalthemen betrifft, den Hut auf hat. Wie siehst du das? Ist das für dich ein tragbares Konzept? Was sagst du zu dieser Meinung, dass es sinnvoll wäre, das zu trennen?
Jetzt haben wir gar nicht über rote Tücher gesprochen im Vorfeld. Aber um das klar zu machen, ich durfte das mal 1,5 Jahre machen als Chapter Lead. Das war meine Rolle bei der Yellow. Und ich muss dir sagen, ich persönlich für mich in meiner Struktur, da will ich ganz klar vorwegschicken, fand es extrem schwer. Ich fand es extrem schwer. Es hat große Vorteile, weil der Mensch, der die Führung hat, natürlich den Menschen viel stärker in den Fokus nehmen kann, an den persönlichen Themen arbeiten kann, an den fachlichen, an Weiterbildung etc. pp. Der Nachteil ist, du kannst kaum unterstützen bei Themen, wo es um Entscheidungen geht, wo es um Performance, um inhaltliche Themen. Ne? Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grat gewesen. Das fand ich sehr herausfordernd. Der viel herausfordernde Faktor fand ich persönlich, war wieder Zeit, weil du kannst dir nicht vorstellen, was wir für einen Gegenwind, ich hatte mehrere Kollegen, eine Kollegin, die hat gleichzeitig mit mir angefangen, wir beide waren die Chapter Leads, das wurde da eingeführt, und wie viel Gegenwind wir bekommen haben vom Business, dass wir diese Mitarbeiter ja rausnehmen. Also Faktor Zeit wieder. Mach mal ein Chapter Day, wenn die Projekte brennen, wenn die Performance auf die Straße muss, wenn die Kunden warten, ja, wenn richtig Dampf auf dem Kessel ist, dann komm du mal als Chapter Lead und sagst, sorry, wir machen mal so einen halben Tag Workshop, weil wir brauchen mal so ein bisschen mehr Erkenntnis, wie wir in Zukunft arbeiten wollen.
Weißt ist du? Ja auch eine ungewöhnliche Struktur für einen Versorger, will ich jetzt mal sagen. Ich kenne das eigentlich vor allen Dingen aus dem Beratungskontext, ne, wo man ja häufig im Projekt einfach nicht diese disziplinarische Zuordnung abbilden kann, sondern da gibt's halt ein Projektlead, der dich dann quasi fachlich begleitet oder dein Ansprechpartner ist, und dann gibt's aber eben eine Art Mentor oder wie auch immer in der Firma, der dann das gesamte Restthema macht. Ne? Also da passt das, glaube ich, auch fast besser hin, oder?
Also wo es super gut passt, definitiv passt, ist halt alles, was du im Sinne von Entwicklung, also wenn du mit Entwicklern zu tun hast. Du hast von einer Sache ganz viel, nämlich du hast Entwickler und davon 20 Stück. Die arbeiten an unterschiedlichen Projekten, die fliegen die ganze Zeit rum. Dann brauchen die natürlich so ein emotionales Zuhause. Deshalb habe ich gesagt, für mich, in meiner Situation hat das nicht gepasst. In der Situation, glaube ich, ist das gut. Ich stelle es mir trotz allem immer schwierig vor, weil ich glaube, dass du auch Projekte in der klassischen Organisation super abbilden kannst. Ja, und das ist, da, und da brauchst du, also wenn du dir aus der agilen Welt die besten Methoden und Tools, das ist ja das, was wir auch eigentlich machen, raussuchst, mitnimmst, in einer klassischen Organisationsstruktur das umsetzt, dann kannst du auch höchst komplexe Projekte und Programme gut nach vorne bringen. Ich habe es immer gemocht und mir hat es auch gefehlt, dass ich den Menschen als Ganzes führe. In seiner inhaltlichen, fachlichen Verantwortung, als auch in seinem Menschsein, in seinem Mitarbeitersein. Das war mir immer wichtig. Aber es gibt bestimmt Konzepte und Konstrukte und auch Menschen, für die das super passt, definitiv.
Lieber Thomas, bei uns im Podcast ist es so, dass dem Gast immer das letzte Wort gehört. Das heißt, du darfst dir schon mal so deine abschließenden Sätze zurechtlegen, während ich schon mal sage, vielen, vielen Dank. Es war großartig, viele schöne, spannende, praxisnahe Impulse. Ich freue mich schon auf die Shownotes. Und deswegen, wer Lust hat und sagt, das war jetzt echt spannend, ich will da mehr davon, kann zum einen beim Thomas ins Seminar gehen. Da macht ihr dann den ganzen Tag lang nichts anderes, 2 Tage sogar lang nichts anderes, als tief eintauchen in das Thema, wie werde ich eine gute Führungskraft? Wie fühle ich mich wohl in der Rolle? Und wenn du sagst, ja, aber ich will noch mehr wissen, so auch angrenzende Bereiche, überhaupt kein Problem. Wir haben alle 14 Tage für euch einen spannenden Podcast und den könnt ihr abonnieren auf allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube. Christoph, ich bin begeistert.
Ich fand das heute auch sehr inspirierend. Ich wünsche euch eine gute Zeit allen da draußen. Sarah, vielen Dank, dass ich hier kurz einspringen durfte. Das hat wie immer Spaß gemacht. Demnächst bin ich vielleicht auch mal wieder als Gast. Und insofern, Thomas, werfe ich den Ball jetzt zu dir rüber und bin gespannt auf sozusagen deinen Abschlusssatz
oder Sätze. Danke. Vielleicht, ich wollte sagen, es werden doch Sätze. Also, ich glaube, ein Ding würde ich gerne noch mitgeben. Und zwar unsere absolute Geheimwaffe. Ja, nicht nur in diesem Training, sondern so generell. Du hast in vielen Unternehmen das Problem von Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu finden. Und wir haben den integrativen Entscheidungsprozess als eine sehr strukturierte Maßnahme kennengelernt, um das zu tun, um dein Team zu stärken, um auch Eigenverantwortung, Umsetzungskompetenz etc. zu trainieren. Und da packen auf jeden Fall auch nochmal hier so einen Link, den schicke ich euch nachher gerne mit rein in die Shownotes, weil das ist das, was aus meiner Erfahrung die meisten Leute die größten Schwierigkeiten haben, gerade als junge Führungskräfte. Wie treffe ich mit einem Team gemeinsam die richtigen Entscheidungen? Safe enough to try ist da so ein Stichwort. Das würde ich euch gerne ans Herz legen, dass ihr euch, wenn ihr hier noch weitermachen wollt nach dem Podcast, dann schaut da gerne mal vorbei, weil das ist eine richtige Top-Methode und kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich hier heute als Gast hattet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer so eine kleine Zeitreise, wenn man so Dinge gefragt wird aus der Vergangenheit. Von daher war wirklich toll und danke, dass ich da sein durfte.
Sagt Thomas Festege im 121 Watt Podcast.